Herzlich willkommen bei Care in Action, dem Podcast von Care Österreich mit Andrea Barstorff-Hager.
Herzlich willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer unseres Care in Action Podcasts. Mein heutiger Gast, Frau Professor Dr. Martina Mahrer. Herzlich willkommen bei Care Österreich.
Vielen lieben Dank. Ich freue mich sehr, hier zu sein.
Schön, dass Sie zu uns gekommen sind. Sie ist Professorin für Psychologie der künstlichen Intelligenz und Robotik an der Johannes Kepler Universität Linz, wo sie das Robo Psychology Lab leitet. Sie erforscht, wie Menschen mit künstlicher Intelligenz und Robotern interagieren. Darüber werden wir gleich uns unterhalten. Alle, die unseren Podcast kennen, wissen, wir sind wieder bei einem meiner Lieblingsthemen, der künstlichen Intelligenz. Und so natürlich auch meine Einstiegsfrage an Sie, liebe Frau Professor. Roboterpsychologie, das klingt ja wirklich ein bisschen exotisch jetzt für Laien. Wie sind Sie da drauf gekommen? Was war der Spark, der Sie quasi da dazu motiviert hat, sich mit Robotern und deren Psychologie oder unserer Psychologie in Bezug auf die Roboter zu beschäftigen?
Ja, also ich habe mich wahrscheinlich schon relativ lange dafür interessiert, was neue Technologien mit uns Menschen so machen oder wie sich die auf uns auswirken. Also ich habe auch schon großes Interesse daran gehabt, wie die ersten Chatrooms mit dem aufkommenden Internet plötzlich da waren und wie das unsere Kommunikation verändert. Aber jetzt so konkret zur Robo-Psychology. Also kann ich schon eine Sache erzählen. Es gibt einen recht bekannten japanischen Robotikprofessor und Robotikdesigner, den Hiroshi Ishiguro. Der ist an der Osaka University tätig und der ist so in der Szene nicht nur wahnsinnig prominent, sondern auch so ein bisschen ein enfant terrible, weil der schon seit vielen, vielen Jahren sagt, er möchte probieren, reale Menschen so exakt wie möglich und realistisch wie möglich als Roboter nachzubauen. Und der hat begonnen damit, sich selbst als Roboter zu kopieren. Also der hat einen Roboter-Zwilling von sich selbst angefertigt. Also muss man sich vorstellen, wirklich in Lebensgröße, mit Silikonhaut, mit der gleichen Frisur wie er und so weiter. Ja. Und diesen sogenannten Geminoid, also so im Sinne von Zwilling, hat der Professor Ishiguro sehr bald schon in Linz bei der Ars Electronica ausgestellt. Also ich glaube, es war, man muss es gewesen sein, so 2009 wahrscheinlich. Er hat ein bisschen Liebe entwickelt zur Ars Electronica und zu dieser künstlerischen Perspektive.
Kein Wunder, möchte ich sagen. Ich bin auch total begeistert von der Ars Electronica.
Ich bin auch begeistert. Ich habe dort auch sehr viel Zeit verbracht im Future Lab, ungefähr ein Jahrzehnt. Ungefähr das Jahr, ich kann mich nicht mehr genau erinnern, 2008 oder 2009, und da ist dieser androide Zwillingsroboter vom Hiroshi Ishiguro in Linz beim Ars Electronica Festival plötzlich anschaubar und wurde unter anderem so als ein kleines Experiment in die Cafeteria im Ars Electronica Center gesetzt. Also so der Roboter auf einen Kaffeestuhl quasi zwischen den anderen Leuten, um einfach mal so zu schauen, wie Leute drauf reagieren oder wem das eigentlich auffällt, dass da ein hochgradig menschenähnlicher Roboter sitzt. Und ich habe das ein bisschen beobachten können, damals noch quasi als Juniorforscherin, und war extrem fasziniert, weil sofort klar war, dass Menschen auf solche Maschinen also wahnsinnig emotional reagieren, also mit sehr viel Affekt. Und das war durchaus unterschiedlich. Also es hat so oszilliert zwischen ganz großer Faszination für das, was da jetzt schon möglich ist oder vielleicht noch weiter möglich sein wird, aber auch diesen berühmten Grusel, der manchmal mit so ganz menschlich wirkenden Maschinen einhergeht, also diesem sogenannten Uncanny Valley-Effekt. Ja. Und das war wirklich sehr gut erlebbar, also dass manche Menschen, als denen plötzlich auffiel, Moment, das ist ja gar kein echter Mensch, dann sofort so in Richtung, boah, das ist aber unheimlich, das ist scary, damit will ich jetzt nichts zu tun haben, wie weit soll das noch gehen? Und andere wiederum, so, wie funktioniert denn das? Mhm. Wo sind denn da die Motoren und die Aktuatoren? So. Also es war irgendwie klar, das ist aus psychologischer Sicht ein interessantes Spannungsfeld. Und relativ zur gleichen Zeit habe ich meinen späteren Doktorvater, einen deutschen Medienpsychologen, den Markus Appel, kennengelernt. Der war zu der Zeit auch gerade in Linz. Und so hat das eine zum anderen geführt. Ich habe dann entschlossen, dass ich zu diesem Thema der Akzeptanz und Wahrnehmung solcher Roboter doch promovieren könnte. Und das war der Startpunkt, würde ich fast sagen. Und diesen Weg habe ich dann weitergeführt, bis dahin, dass wir sozusagen dieses Forschungsfeld der Robo-Psychology dann implementiert haben.
Ich habe das schon gesehen, den Professor Ishiguro und seinen Zwilling. Haben Sie die Möglichkeit gehabt, mit ihm zu sprechen, was das mit ihm gemacht hat?
Ja, sehr.
Weil das hat sicherlich eine wahnsinnige Auswirkung auch auf einen selbst, wenn man dann einen robotoiden Zwilling hat? Ein Roboter-Zwilling?
Robotischen vielleicht.
Robotischen-Zwilling?
Genau. Also wir haben ganz oft miteinander diskutiert und gesprochen. Und er war dann auch wirklich eigentlich mehrmals pro Jahr in Linz und hat ihr seine neuesten Entwicklungen gezeigt. Und ich habe auch im Rahmen meiner Dissertation zum Beispiel Roboter von ihm verwenden können als Studienobjekte. Das hat mit ihm unter anderem gemacht, dass er sich immer wieder mit dem Roboter verglichen hat. Ja, also ich meine, da kommt man natürlich in so Fragestellungen rund um die eigene Vergänglichkeit relativ.
Der Roboter schnell, bleibt ja im Alter da stehen, wo er entwickelt
der
wurde,
Roboter,
oder?
Genau, der Roboter bleibt immer so alt, wie er hingesignt wurde. Und die Haare wachsen auch nicht nach und die eigenen muss man irgendwann nachschneiden beim Friseur. Und tatsächlich war für uns immer wieder interessant zu beobachten, dass der Hiroshi Ishiguro sehr stark versucht hat, sich selbst auf dem Stand, auch auf dem Altersstand, muss man sagen, ja, und dem ganzen Aussehen seines Zwillingsroboters möglichst anzunähern oder quasi auf dem gleichen Stand auch als Mensch zu bleiben, ja. Also er hat immer wieder oder wir haben immer wieder auch über Altersfragen diskutiert, wie alt er jetzt schon im Vergleich zu seinem Roboter aussieht, ob man da schon einen Unterschied merkt, ob solche Roboter möglicherweise auch als Repräsentanten quasi in der Welt bleiben können. Und er hat immer wieder den Witz gemacht, wenn er selbst wo auf einer Bühne vorgetragen hat, beispielsweise, ja, ihr Publikum, ihr wisst ja eigentlich gar nicht, bin das jetzt wirklich ich oder ist das mein Roboterzwilling? Ne? So gut entwickelt waren die Roboterzwillinge dann noch nicht, dass man das wirklich nicht gemerkt hätte. Aber das habe ich mitgenommen. Ja, das war immer wieder ein Thema. Ja?
Also er war im ständigen Dialog mit sich selbst.
Ja. Er hat auch andere Menschen aus seinem Umfeld, also dann ja auch als Roboter noch nachdesignt, nachgebaut. Ist natürlich ganz spannend, wenn man so eine Art Spiegelbild, ne, dann auch visuell, physisch
ständig vor sich hat.
Und er hat ja damit auch relativ viel Prominenz, also in der Wissenschaft, aber auch in der Medienwelt, würde ich sagen, erlangt und ist dann tatsächlich sehr oft auch mit seinem Roboter gemeinsam gezeigt und porträtiert worden. Dieser maschinelle Spiegel, der ja für uns alle im Prinzip auf einer abstrakteren Ebene mittlerweile da ist, weil künstliche Intelligenz tut ja auch nichts anderes, als uns alle, uns Menschen, uns als Gesellschaft widerspiegeln oder unseren Spiegel vorhalten. Das löst schon Fragen in uns aus, ja. Zu wer sind wir eigentlich als Menschen? Was macht uns aus? Wo gehen wir hin? Was macht's mit uns, wenn die Maschine nicht vergänglich ist, wir aber schon? Mhm.
Ich hätte jetzt noch eine Frage zu Japan, weil wir sind ja als Organisation CARE sehr weltweit tätig. Es gibt CARE natürlich auch in Japan als Geberorganisation. Ist mein Eindruck richtig, dass die japanische Gesellschaft vielleicht da weiter ist als die unsere, gerade was diese menschlichen Roboter betrifft? Weil da wird es ja angeblich akzeptiert, dass zum Beispiel Pflegetätigkeiten von menschlichen Robotern gemacht werden. Das ist ja etwas, was man sich bei uns gar nicht vorstellen möchte, auch wenn wir mit großen demografischen Fragen zu kämpfen haben und auch weniger Arbeitskräfte zur Verfügung haben. Ich habe da den Eindruck als Laien, dass man da in Japan weiter ist als bei uns.
Genau, das muss ich vielleicht zweigeteilt beantworten. Einerseits als Wissenschaftlerin. Es gibt natürlich auch Studien dazu, zu interkulturellen Unterschieden in der Akzeptanz neuer Technologien, KI, Robotik zwischen Japan, Europa, Japan, US und so weiter. Und meines Wissens nach ist der Forschungsstand nicht ganz klar. Also so dieses, ich glaube, rein empirisch lässt sich dieses, man könnte vielleicht sagen Klischee, ja, dass sozusagen die großen RoboterliebhaberInnen in Asien sind und wir sind alle so skeptisch hier in Europa. Bisher zeigt sich das, glaube ich, nicht ganz so eindeutig, wie man es annehmen würde. Okay. So dagegen möchte ich aber auch noch meine persönliche anekdotische Erfahrung vielleicht bringen. Also ich war zufällig gerade fast 3 Wochen in Japan. Da gibt's schon immer wieder Situationen, die vielleicht bei uns in Mitteleuropa ein bisschen anders betrachtet würden. Ja, also es gibt auf der einen Seite sowas wie Robotercafés. Gut. Kleine Side-Mark dazu, gehen wahrscheinlich hauptsächlich Touristen rein. Ja. Aber wir waren zum Beispiel in einem der großen Technologiemuseen in Miraikan in Tokio, wo es eine Roboterausstellung gerade gibt, mit ganz vielen so sozialen, kleinen, teilweise Spielzeugrobotern, ja, aber wo auch Zukunftsszenarien gezeigt werden für das Museumspublikum, die teilweise ganz klar in die Richtung gegangen sind, wir befinden uns in einer Zukunftsstadt in einigen Jahren von heute weg. Es ist um eine ältere Dame gegangen, die porträtiert wurde, die quasi ihren Freundeskreis schon nicht mehr präsent hatte, einsam war und dann sozusagen der Roboter als sozialer Companion, als eine Art Lebensbegleiter, Freund, da ganz selbstverständlich auch als ein Lösungsansatz präsentiert wurde fürs Museumspublikum. Ich würde sagen, wenn wir jetzt ins Elektroniker Center schauen oder auch wie solche Themen so in Europa oft diskutiert werden, findet man selten ohne einen Diskurs über potenzielle Chancen, aber auch Risiken oder ethische Implikationen, die damit verbunden sein könnten. Das ist mir tatsächlich in dem Fall zum Beispiel weniger aufgefallen. Ja. Natürlich, es gibt im Stadtzentrum teilweise wahnsinnig riesige Statuen von bekannten Roboterfiguren aus Anime. Serien, ja. Der Roboter als ein Partner des Menschen, das ist schon ein Bild, das man vielleicht jetzt anekdotisch gesprochen häufiger findet in Japan, als man es bei uns so finden würde. Und natürlich, ich meine, eine Erklärung, warum es vielleicht doch Unterschiede geben könnte, liegt wahrscheinlich schon auch in unserer religionskulturellen Hintergrundgeschichte, ja, dass natürlich in Regionen der Welt wie in Japan, wo animistische oder Shinto Ideen natürlich da sind oder weiter verbreitet sind, wo auch die Beseelung eines Objekts ein Konzept ist, das gängiger ist, ja, als bei uns in christlich geprägten Gegenden der Welt, könnte man sowas vielleicht darauf zurückführen, ja. Aber wie gesagt, der empirische Status quo in der wissenschaftlichen Literatur ist meines Wissens nach nicht ganz so eindeutig.
Aber das beruhigt mich ja ehrlich gesagt, wenn ich das höre, weil ich glaube schon, dass wir in Zukunft mehr damit zu tun haben. Und es geht ja heute nicht nur um Roboter, es geht ja auch um künstliche Intelligenz und das geht ja meistens Hand in Hand. Vielleicht können Sie unseren Hörern und Hörerinnen ganz kurz umreißen, weil das Robo Psychology Lab, das klingt ja wirklich toll und futuristisch. Was genau machen Sie da an der Johannes Kepler Universität?
Ja, also falls Sie ja schon verängstigt sind, keine Angst, bei uns liegen keine menschenähnlichen Roboter auf dem roten Samtsofa, so à la Sigmund Freud, und lassen sich in puncto Kindheitstraumata therapieren. Das ist tatsächlich Science Fiction, lassen Sie sich da nichts vormachen. Diese Roboter haben kein Bewusstsein, keine Gefühle. Also die Psychologie beschäftigt sich ja grundsätzlich mit dem menschlichen Erleben, Wahrnehmen, Verhalten. Und wir tun das in Bezug auf neue Technologien, die in unser Leben kommen, wie künstliche Intelligenz und Robotik. Das heißt, wie erleben, wie nehmen Menschen neue Technologien wahr, wie können wir diese neuen Technologien so gestalten, dass wichtige psychologische Bedürfnisse von uns nicht bedroht werden, sondern unterstützt werden. Um ein paar konkrete Beispiele zu geben, also wir beschäftigen uns unter anderem damit, welche Effekte es auf PflegerInnen oder arbeitende Personen in der Industrie hat, wenn sie auf einmal Roboter am Körper tragen, also Exoskelette zum Beispiel, ja. Was da für Rückmeldungen aus ihrem Arbeitsumfeld kommen, wie plötzlich Frauen die Technologie am Körper tragen im Pflegewesen als weniger freundlich wahrgenommen werden, was man dagegen tun kann, wie es den Leuten selber damit geht, wie man Technologien eher für die Selbstwirksamkeit der Menschen einsetzen kann, anstatt ihnen Autonomie oder Handlungsmacht dadurch zu nehmen. Ja, ganz viel geht in unserer Forschung auch darum, wie wir KI und Robotik verständlicher machen können, weil das ein Faktor ist, der sich wieder auf ganz viele psychologisch relevante Variablen auswirkt, nämlich zum Beispiel, wie viel Menschliches wir in so einer Maschine eigentlich wahrnehmen.
Ich habe selber mal ein Exoskelett probieren dürfen. Und das ist an sich eine tolle Sache. Ich gebe zu, es schaut ein bisschen exotisch aus vielleicht, weil man wirklich alle seine Gliedmaßen irgendwie verstärkt. Aber es kann einem wahnsinnig helfen, gerade im Pflegebereich, weil das ist eh in aller Munde, wenn man einen Menschen heben muss oder umdrehen muss. Also jeder, der das schon mal probiert hat, und Sie sind noch sehr jung und ich bin jetzt auch noch nicht ganz alt, aber das ist schwer, auch wenn man noch fit ist. Ja. Und geschweige denn, wenn man das beruflich Tag ein, Tag aus mit sehr vielen Menschen macht, da kann so ein Exoskelett wirklich einen Beitrag leisten. Oder absolut. Auch wenn man schwere Dinge auf Baustellen bewegen muss. Wir wissen ja auch heute, dass in den Produktionslinien in der Industrie sehr viele Roboter zum Einsatz kommen, wo man nur die Teile davon sieht, was manchmal fast wie ein Tanz ausschaut. Manchmal hat es wirklich einen ästhetischen Aspekt, finde ich. Weil die so orchestriert natürlich funktionieren müssen. Aber natürlich macht das auch was mit einem menschlichen Wesen. Wenn du merkst, ja, mit dem Exoskelett bin ich quasi wie Superwoman. Und wenn ich das ausziehe, dann ist das ein ganz schönes Problem, nachher dann diese Dinge damit ohne dem zu machen. Genau. Und das ist auch sehr teuer, die Technologie.
Ist auch noch teuer.
Wer stellt das zur Verfügung in Wirklichkeit?
Absolut, ja. Das ist eine wichtige Frage. Da tut sich natürlich gerade wahnsinnig viel. Eine Forschungsmitarbeiterin von mir war gerade bei einer großen Exoskelett-Konferenz und hat gesehen, wie viele Unternehmen, Startups da aufpoppen. Aber was wir zum Beispiel, wir haben eine Studie gemacht, wo es darum ging, andere Personen, Pfleger und Pflegerinnen wahrnehmen, wenn die Exoskelette am Körper tragen. Und natürlich, wie Sie gesagt haben, das hat ja großes Potenzial. Also ich glaube überhaupt, wir sollten sowas wie Pflegeroboter viel weniger als den niedlichen Humanoiden, der dann der Oma die Hand tätschelt am Krankenbett denken, sondern eher als praktikable Maschinen, die zum Beispiel, was nicht, wo das Pflegebett selbst der Roboter wird und reagieren kann auf sensierte Bedürfnisse der Person, die da drin liegt, oder eben auch Roboter, die dann das Pflegepersonal anziehen kann und am Körper trägt. Aber wir haben eben auch beobachtet, dass vor allem Frauen, die dann Exoskelette am Körper tragen, von Dritten negativer bewertet werden, ja, als zum Beispiel Männer, die Exoskelette tragen, weil dieses männliche Stereotyp, das eben oftmals dann auch mit Technologie zusammenhängt, wo das dann als fit oder als passend erscheint für das Publikum, wenn man so möchte, ja. Diese Wahrnehmung unterstützt. Und da muss man natürlich auch gut überlegen, wie das dann, für möglichst viele unterschiedliche Menschen gut funktioniert und eben auch die Pflegerin in dem Fall eben in ihrer Gesundheit unterstützen kann, dass sie weniger Rückenschmerzen hat, aber gleichzeitig eben auch sozusagen sich in ihrem sozialen Arbeitsumfeld damit wohlfühlen kann.
Der Roboter, der den Leuten die Hand tätschelt, die gibt's ja wirklich schon. Die sind auch klein und herzig und rollen so durch die Gegend und sprechen. Ja. Gibt's auch in Krankenhäusern, wird das viel eingesetzt und sprechen halt mit Menschen oder wird's testweise mal eingesetzt. Also ich selber denke mir, dass man schon dazu neigt, weil ich denke mir auch unsere Hörer und Hörerinnen, diese kleinen Peppers, die kennen wir doch alle, die sieht man ab und zu. Und das sieht man auch, wie Kinder drauf zugehen. Das ist also eigentlich immer... Die sprechen damit, wie wenn das ein Mensch wäre. Und viele Erwachsene haben auch die Tendenz.
Absolut.
Ja. Und auch wenn wir heute, ich glaube, jeder von uns hat schon ChatGPT zumindest ausprobiert. Irgendwie muss man sich ständig daran erinnern, das ist wirklich ein Computer und der versteht nicht nur meine Gefühle, meine Reaktion. Also ist das der Teil, auch mit dem Sie sich beschäftigen, warum wir so gern Bitte und Danke auch in die KI reinschreiben, weil wenn man nur mehr den Kommandoton, der vielleicht umweltfreundlicher wäre, anwendet, ist das vielleicht nicht ganz sozial verträglich, wenn man dann wieder mit seinen regulären Kolleginnen und Kollegen zusammenarbeitet. Genau. Ist das so der Teil, mit dem Sie sich beschäftigen?
Sie haben da jetzt ganz einige Punkte angesprochen, die wir ganz aktuell tiefgreifend erforschen und die uns sehr beschäftigen gerade. Ja. Ich glaube überhaupt, dieses Thema der simulierten Menschlichkeit durch Maschinen, die ja heute dermaßen überzeugend und gut gelingt wie nie zuvor. Mhm. Ja, also ich glaube, nie zuvor haben uns Maschinen dermaßen hochqualitativ vorgegaukelt, dass sie so wären wie wir. Und nie zuvor haben wir so viel mit Maschinen geplaudert, wie wir es heute tun. Also Sie haben ChatGPT angesprochen. Ich kenne ja kaum jemanden in meinem persönlichen Umfeld, der nicht ChatGPT nutzt. Mhm. Ganz viele auch mit der Sprachfunktion, also wo man dann wirklich so drauf losplaudert und die KI mit einer unglaublich realistischen Stimme zurückspricht. Ja. Und das beschäftigt uns sehr, sehr stark. Ja, da geht es um dieses psychologische Phänomen, das wir Anthropomorphismus nennen. Mhm. Ja, also diese Grundtendenz, die ja ganz viele von uns haben, das ist ganz normal. Also machen Sie sich ja keine Sorgen, wenn Sie in diese Gruppe fallen. Wie Sie auch angesprochen haben, Kinder wie Erwachsene genauso. Wir haben eine sehr starke Grundtendenz, nicht menschliche Entitäten, wie das so schön heißt in der Literatur, zu vermenschlichen und denen menschliche Eigenschaften wie emotionale Zustände, sowas wie Persönlichkeit, eigene Bedürfnisse und auch eigene Absichten
zuzuschreiben.
Genau.
Das braucht man gar nicht nur bei ChatGPT. Ich meine, das haben ja Menschen früher auch mit Fahrrädern, Autos und allem Möglichen gemacht,
dass die man dann einen Namen gibt.
Und genau. Also das ist ja gar nicht so weit. Das ist ja gar nicht so weit weg, aber jetzt ist natürlich noch viel mehr auf der Hand liegend, oder?
Also ich würde sagen, wir befinden uns gerade in einem Zeitalter, wo Anthropomorphismus total on fire ist, ja, wo das einfach durch dieses realistische Design, auch durch, ich würde sagen, vor allem durch diese Simulation der empathischen Ansprache, ja, weil wir brauchen uns ja noch anschauen, wie diese KIs mit uns sprechen. Immer freundlich, immer supportive, ne? Immer Martina, du hast eine großartige Idee. Genau. Wie kann ich dir helfen? Ich bin immer für dich da.
Ne? Immer affirmativ, positiv.
Das spricht ja natürlich so viele unserer Bedürfnisse so gut an, ja, und das macht natürlich was mit uns. Also das verstärkt das. Wir sehen, muss ich dazu sagen, aber ganz klar, auch nicht nur Designfaktoren der KI hier als ausschlaggebend, sondern durchaus auch persönliche Unterschiede, individuelle Unterschiede. Also manche Menschen neigen viel stärker dazu, Bewusstsein, Persönlichkeit, Intentionalität in der KI zu sehen als andere. Das hat zum Beispiel ganz viel mit der technischen Vorerfahrung und mit dem Technikverständnis zu tun. Da kommen wir vielleicht später noch dazu. Aber worum es bei uns momentan auch viel geht, sind die Konsequenzen daraus. Ja, also was hat es dann wiederum für Effekt? Wir wissen, dass bei den unter 30-Jährigen ungefähr 3/4 der ÖsterreicherInnen sagen, sie nutzen regelmäßig solche Systeme wie ChatGPT. Mhm. Ja, das kann einfach belangloses Plaudern sein oder natürlich auch Informationsabfragen, sich E-Mails schreiben lassen und so weiter und so fort. Wir kennen das ja. Ja. Wir wissen gleichzeitig, dass wir diesen Automatismus zur Anthropomorphisierung, zur Vermenschlichung haben, dass wir uns dagegen fast nicht wehren können. Und das ist eben bei manchen Menschen ein bisschen stärker der Fall als bei anderen, aber grundsätzlich kann man davon ausgehen, dass wir sehr schnell und sehr leicht diese Systeme vermenschlichen.
Und Vertrauen.
Das macht natürlich was, genau. Und eine Konsequenz, die daraus entstehen kann, ist beispielsweise, und das sehen wir auch in unseren jüngsten Forschungsdaten, je stärker Menschen so einer KI Menschlichkeit zuschreiben, desto eher vertraut man teilweise auch auf Ratschläge. Also schenkt vielleicht sogar zu viel Vertrauen, ja. Das ist ganz wichtig, weil damit lassen wir uns natürlich auch austricksen. Wir nehmen die Maschine als intentionalen Partner wahr, ja, mit dem wir reden, wo eigentlich gar keine Intentionalität da ist. Gleichzeitig vergessen wir aber darauf, dass natürlich hinter diesen Systemen Menschen, Unternehmen stecken, die sehr wohl Intentionalität haben und deren Absichten wir vielleicht nicht immer ganz gut einschätzen können. Ja? Also um es vielleicht ein bisschen weniger abstrakt zu machen, wenn wir solche wahrgenommenen Beziehungen, ja, auch oftmals fast emotionale Bindungen,
gibt ja alles in der Zwischenzeit,
ja, an solche Systeme wahrnehmen, und das geht schneller, als man meinen würde, wenn wir denen viel Menschlichkeit zuschreiben, dann nutzen wir die potenziell auch lieber, länger, ja, wollen weniger darauf verzichten. Was ist dann zum Beispiel, wenn plötzlich ein In-App-Payment als Anforderung kommt? Ja, möchten Sie die noch freundlichere, noch emotionalere Ansprache Ihrer KI-Freundin erleben für das besonders tolle Erlebnis? Ja, zahlen Sie jetzt 19,90 € und so weiter. Also man kann sich da alles Mögliche vorstellen. Ein anderer Punkt ist, dass ich, und das sehen wir eben in unseren eigenen Studien auch, also Menschen auch bei ganz, ganz subjektiven Entscheidungen beeinflussen lassen von solchen KIs. Also wir haben zum Beispiel in einer Studie Personen Kunstwerke, also Gemälde anschauen lassen und haben gesagt, es gibt kein richtig und kein falsch. Uns interessiert einfach, was du subjektiv denkst. Welcher Begriff passt für dich als Individuum besser zu diesem Bild? Zum Beispiel Freiheit oder Abenteuer. Ja? Und haben die Leute was auswählen lassen und haben dann ChatGPT eingeschaltet und gesagt so, ChatGPT sagt jetzt, was die KI so denkt. Ja. Und ganz viele Leute passen selbst solche subjektiven Urteile nach der Empfehlung der KI an. Ja? Und das hat aber wiederum mit dem Grad der Vermenschlichung zu tun. Also je stärker sie der KI menschliche Eigenschaften zuschreiben, desto stärker passen sie ihre eigene Meinung oder ihre eigene Entscheidung dann auch an die KI an. Und das bringt uns natürlich auch zu politischen Debatten im Endeffekt, weil Menschen nutzen solche KI-Systeme für alle möglichen Ratschläge,
für Aktienankäufe, habe ich gelesen, machen schon 80% oder mehr, lassen sich von der KI beraten, ja. Social Media, der Algorithmus, und natürlich auch, wenn ich gern damit plaudere, ich habe das jetzt nicht auf mich bezogen, aber dann habe ich ja doch wenig Widerrede, weil die mich natürlich immer spiegelt, ne?
Die spiegelt,
was macht es mit meinen sozialen Kontakten? Bin ich dann überhaupt noch, ist jetzt natürlich extrem, aber das ist natürlich schon schwieriger, mit einem Menschen sich auseinanderzusetzen, als mit einem Chatbot.
Ja. Also die KI spiegelt aber auch alle Daten, aus denen sie gelernt hat, ne? Weil das ist das Grundding, das einem natürlich bewusst sein muss. Also die lernt natürlich durch die Dialoge, durch die Interaktionen, die man selber mit der KI hat, so über die Zeit, ein bisschen was über einen. Zumindest wenn man Gratis-Accounts nutzt, wo diese Daten dann auch alle verwendet werden dürfen. Aber grundsätzlich, ChatGPT kann ja nicht einfach auf magische Weise wie ein Mensch sprechen und so tun, als hätte es Gefühle und wäre besonders freundlich zu mir, sondern das ist ja ein hochkomplexes, statistisches, datengetriebenes Computerprogramm, das mit Millionen, wahrscheinlich Milliarden, ja, von Mensch geschriebenen Texten gefüttert wurde als sogenannte Trainingsdaten. Und da ist alles Mögliche mit eingeflossen. Also von Transkripten von Millionen von YouTube-Videos, die Menschen ins Internet gestellt haben, genauso wie Literatur, Drehbücher oder auch ganz, ganz viel, das wissen wir mittlerweile, Forumsdiskussionen, also auf Social Media, was Leute diskutieren, auf Reddit vor allem zum Beispiel. Ne? Das ist auch so ein Online-Forum. So. Und aus diesen Texten, die Menschen geschrieben haben oder Dialogen, die Menschen miteinander geführt haben, hat das Computerprogramm statistische Muster erlernt, wie menschliche Sprache funktioniert, wie Menschen so miteinander sprechen, ganz probabilistisch betrachtet.
Die Large Language Models,
genau, das ist ein Large Language Model, ein großes Sprachmodell, und das funktioniert überraschend gut. Aber das muss man wissen, das ist sozusagen der Hintergrund. Im Prinzip sind solche Large Language Models wie ChatGPT Wortvorhersagemaschinen, genau. Ja, die vorhersagen, wenn ich einen Prompt eingebe, wenn ich eine Frage stelle, ein Wort eingebe, mit welcher Wahrscheinlichkeit da jetzt ein gewisser anderer Zeichensatz oder Wort erfolgen sollte aus dem Erlernten, aus diesen großen Datensätzen. Und das spiegelt dadurch, also wenn man weiß, dass das so ungefähr simpel gesagt funktioniert, dann ist natürlich der nächste Schluss, dass ChatGPT uns als Gesellschaft, zumindest jener Teil der Gesellschaft oder der Welt, der in diesen Trainingsdaten überhaupt abgebildet ist, weil ich würde mal sagen, viele Texte und Dialoge, die Menschen miteinander führen, die vielleicht ein Care-Paket geschickt bekommen, sind nicht in diesen Trainingsdaten drinnen gewesen. Aber die Texte, die da eingeflossen sind, die werden dann natürlich dann reproduziert. Und wir wissen, dass es in der Gesellschaft natürlich nach wie vor viele Vorurteile, Stereotype gegenüber gewissen
Rassismus gibt. Frauenfeindlichkeit. Man sagt ja nicht umsonst, dass viele der Systeme biased sind,
ja,
und dass es ein wahnsinniger Aufwand ist, diesen Bias rauszutrainieren. Ja. Was an dieser Stelle, finde ich, auch gut passt. Zwei Punkte. Das eine ist, diese Systeme werden in außereuropäischen Ländern, wo es IT-Personal gibt, trainiert. Das sind dann die IT-Leute in Indien, in Südafrika, you name it, die wirklich zu einem geringen Lohn unzählige Stunden damit verbringen, um die Large Language Models zu trainieren. Das ist das eine. Und das zweite, was Ihre Ausführungen ja ganz deutlich gezeigt haben, dass man schon Digital Literacy braucht, nicht nur weltweit und nicht nur für Frauen und Mädchen. Daher würde ich sagen, ist der Gap vielleicht noch größer,
ja,
als für Burschen und Männer. Aber dass man wirklich, man muss ja jetzt nicht jedes letzte Detail verstehen, aber dass man ungefähr wissen muss, wie das funktioniert, damit man eben nicht dieser Vermenschlichung anheimfällt und sich quasi ein bisschen willenlos dann nur mehr von Vorhersagemodellen steuern lässt, oder? Und haben wir da genug davon? Ich glaube, wir reden viel drüber, aber es ist noch nicht so wahnsinnig ausgeprägt. Und bringen wir es ein bisschen auch in den Kontext von Care. Wir wissen, dass unheimlich viele Menschen immer noch nicht einmal Zugang zu Internet haben,
ja,
weltweit, dass das ein Riesenthema ist. Also der Digital Divide, der wird nicht nur unsere eigene Gesellschaft weiter möglicherweise auseinanderbringen, sondern wird auch Arm und Reich noch einmal neu definieren, wenn man da keine Teilhabe hat. Beschäftigen Sie sich mit diesen Themen, nehme ich an, auch, oder?
Absolut. Also wir beschäftigen uns mit AI-Literacy, das heißt mit KI-Wissen, KI-Verständnis, KI-Kompetenz. Ich muss jetzt sagen, vor allem ja leider anhand uns zugänglicher, ja, Samples, Stichproben. Das heißt, wir arbeiten in der Regel dann mit Menschen in Mitteleuropa, vielleicht in den USA, leider nicht mit Menschen in Krisengebieten. Das ist natürlich auch für die Forschung schwierig, aber sehr schade, dass das wenig gemacht wird. Alleine aus den Daten, die wir kennen, jetzt zum Beispiel aus Österreich, haben wir auch hier noch sehr, sehr viel Nachholbedarf. Also repräsentative Studien aus der jüngeren Zeit haben zum Beispiel gezeigt, dass ich glaube, es sind nur 11% der ÖsterreicherInnen, also jetzt quer durch alle Altersstufen, Geschlechter, Bildungslevels, Wohnorte angeschaut. Nur 11% sagen, ja, ich könnte jetzt einer anderen Person erklären, was künstliche Intelligenz ist. Das ist Zu wenig, das ist viel zu wenig.
Angesichts der Präsenz des Themas erschüttert mich das leicht, muss ich ehrlich gestehen.
Sie sagen, es ist so wichtig. Ja, wir lesen und hören quasi täglich vom Hype-Thema künstliche Intelligenz, die Zukunftstechnologie, die alles gerade verändert, wo es so wichtig ist, ja, dass man dranbleibt. Ja. Jetzt aufs Individuum runtergebrochen ist es natürlich auch wichtig, dass man sich in so einem Bereich, der als so wichtig auch präsentiert wird und natürlich mit Sicherheit auch ist, ja, kompetent und selbstwirksam fühlt. Ganz viele Menschen haben das Gefühl, sie kommen da ohnehin nicht mit. Künstliche Intelligenz, das ist etwas für den jungen männlichen Nerd, der mit dem schwarzen Hoodie irgendwie Rocket Science betreibt. Wir hören das immer wieder, muss ich sagen, wenn wir auch ins Feld gehen. Ja, wir machen ja häufig auch mittlerweile, weil wir es so wichtig finden, nicht nur klassische Forschungsstudien, sondern auch Kampagnen, Interventionen. Ja, wir waren am Linzer Hauptplatz in einem Pop-up-Store mehrere Wochen lang und haben KI-Workshops gemacht und haben quasi am Freitagvormittag während dem Markt mit den Leuten über KI diskutiert. Und in solchen Situationen merkt man immer wieder, dass vor allem leider nach wie vor Frauen und insbesondere da auch oft ältere Frauen sagen, na, also KI, das geht mir gar nichts an, damit darf ich mich vielleicht gar nicht beschäftigen. Ja, Franz, meinen Sohn, und das muss man durchbrechen, weil KI geht uns alle etwas an. Und
vor allem alle nützen sie, auch wenn man es gar nicht weiß.
Genau.
Manche Menschen wissen es nicht einmal.
Das ist der Punkt.
Es ist überall, es ist gekommen, um zu bleiben. Und ich finde, dass wir zwei sehr gute Beispiele dafür sind, dass es eben nicht nur der Nerd im schwarzen Hoodie ist, der sich mit solchen Themen auseinandersetzt. Und je mehr Frauen sich auch mit diesen Themen nicht nur beschäftigen, sondern daran auch wirklich professionell arbeiten, desto weniger Bias wird es auch geben in den Models, weil wir halt auch darauf achten, was wir anbieten können. Weil die ethische Frage ist schon keine kleine.
Ja, das ist ein riesiger Punkt. Wir brauchen ganz, ganz dringend mehr Diversität im gesamten globalen KI-Bereich, natürlich im Kleinen in Österreich, das betrifft auch meinen eigenen Hörsaal. Ich unterrichte viele hunderte KI-Studierende im Jahr an der JKU in Linz, und auch wir, wie alle anderen auch, haben leider nur einen Frauenanteil von circa 20, maximal 23-24%, ja. Aber global betrachtet ist das natürlich ein Riesenthema, wie Sie angesprochen haben, dieser AI-Divide, der sich da gerade auftut, ja, zwischen armen und reichen Regionen der Welt, und was das für Auswirkungen auf ein weiteres Auseinanderklaffen der Teilhabe hat, weil wer gestaltet eigentlich diese ganze KI-Welt momentan? Das ist, wenn wir uns das anschauen, eine sehr homogene Gruppe, eine sehr homogene Gruppe an Unternehmen vielleicht sogar, die oftmals männlich, jung und vielleicht auch US- oder asiatisch geprägt ist momentan. Aus welchen Daten lernen diese KI-Sätze? Wo ist überhaupt die Repräsentation des globalen Südens beispielsweise, von Menschen, denen es nicht so gut geht? Die sind ja schon allein in diesen digitalen Daten, die dann oftmals zum Trainieren der KIs verwendet werden, gar nicht drinnen. Also das ist ein wahnsinniges Problem, mit dem wir uns beschäftigen müssen. Und es ist natürlich wahnsinnig schwierig, aber deswegen ist es auch so wichtig, dass es Care gibt.
Ja, unter anderem. Also hier passt wahrscheinlich, dass ich sage, dass nach der Internationalen Telekommunikationsbehörde, das ist eine Unterorganisation der Vereinten Nationen, sind über ein Drittel der globalen Weltbevölkerung nicht am Internet, haben keinen Internetzugang. Und überproportional viele Frauen und Mädchen haben den nicht. Also das ist einmal der eine Punkt. Und der zweite Punkt ist, wir haben es in dem Podcast, glaube ich, noch nicht angesprochen, aber in vielen anderen, die Katastrophenhilfe leidet unter einem massiven Rückgang der Mittel. Gleichzeitig steigt die Anzahl der Kriege, Krisen und Konflikte. Und die Anwendung von KI-gestützten, effizienten Tools ist etwas, das man als große Organisation mehr und mehr ins Auge fassen muss. auch aus Kostengründen. Und natürlich, wie man das tut und wie die Mitarbeiter da eingeschult werden, das ist wirklich auch eine ethische Frage. Ich möchte nur ein Beispiel geben. Also ganz wichtig im Bereich der Entminung. Diese Hunde, die Sie vielleicht alle kennen, die man durch diese Felder schicken kann. Bei der Geländeerkundung, wenn zum Beispiel ein Erdbeben ist oder eine massive Überschwemmung. Auch in der die prädiktive KI, ganz wichtig für Vorhersagen von Überschwemmungen, Erdbeben, all diese Dinge. Und wie diese Technologie die guten Seiten, weil es gibt natürlich auch jede Menge nicht so gute Seiten. Einige haben wir davon angesprochen. Also wenn Menschen glauben, das ist die beste Freundin oder der beste Freund, dann ist es eindeutig keine gute Seite der Technik. Aber die guten Seiten, die wirklich Millionen Menschen retten können oder auch humanitäre Katastrophen kleiner machen können, das ist natürlich für Organisationen wie CARE eine Riesenverantwortung, wie wir diese Tools einsetzen, was mit den Daten passiert, die da erfasst werden und wie die Partizipation ist. Und wenn ich über CARE spreche, dann sind das ja nicht Leute wie ich und Sie, die das zur Anwendung bringen, sondern sind das immer lokale Kollegen und Kolleginnen vor Ort.
Ja, also ich möchte Ihnen da völlig zustimmen. Natürlich, wir in unserer ja nach wie vor trotz multipler Krisen ja trotzdem noch immer noch sehr gesicherten Welt, wir beschäftigen uns mit unseren sozialen Beziehungen und mit Fehlwahrnehmungen von künstlicher Intelligenz. Das sind wichtige Themen, aber natürlich gibt es ein ganz großes Potenzial. Ich sehe, dass sehr viel ganz tolle Forschung in der Vorhersage, wie Sie gesagt haben, von ganz verschiedenen Krisen, Umwelt, Events, aber auch
Flüchtlingslager. Man kann simulieren. Man kann also viel mehr Simulationen machen, die nicht nur in die Vergangenheit schauen, sondern auch in die Zukunft.
Ja, aber auch politischer Unruhen meines Wissens nachher kann einerseits aus beispielsweise aus Satellitenbildern vorhergesagt werden, wie sich Unruhen, aber zum Beispiel auch Umweltereignisse verbreiten, wie Sie gesagt haben, Überschwemmungen, aber gleichzeitig werden dafür nicht nur Satellitenbilder oder sozusagen Aufnahmen von Regionen verwendet, sondern auch Social-Media-Daten, wo man auch sehen kann, durch gewisse Bewegungen, wo sich quasi gerade, also worüber Menschen auch reden auf Online-Plattformen, wie sich gewisse Themen verbreiten, auch regional, dann wiederum Unruhen auch vorhersagen kann. Das ist natürlich wiederum eingeschränkt auf Menschen, die dann auch Zugang haben zum Internet, wie Sie gesagt haben. Aber ich denke auch, dass über diese, also quasi Krisenvorhersage, Krisenmanagement und den Einsatz von KI dort. KI ist, sofern Menschen mal Internetzugang haben und eine Device mit sich führen. Also wir haben in diversen Fluchtbewegungen gesehen, dass also viele Menschen vieles zurücklassen, aber das Smartphone,
das Mobiltelefon, es wird ja auch gerne ganz wichtig ist, instrumentalisiert und kritisiert, dass man sagt, da ist man ein Flüchtling und hat ein Smartphone, das kennen wir alle. Ja. Aber in Wirklichkeit ist es weltweit das wichtigste Tool für Amtsgeschäfte, für Geldsendungen, auch für Leute, die keinen Zugang zu einer regulären Bank haben, können kleine Geldbeträge mit dem Mobiltelefon senden und mit der Familie überhaupt in Verbindung zu bleiben. Und es ist ein Grundstandard, auch der Vereinten Nationen und auch der Europäischen Union, dass in allen Flüchtlingslagern irgendeine Art von Internetzugang da sein muss, dass Handyladestationen für Flüchtlinge bereitgestellt werden müssen. Also das ist etwas Selbstverständliches, das nicht in der ganzen Debatte politisch oder ideologisch verdreht werden sollte.
Absolut, dem ist natürlich zuzustimmen. Und es gibt auch ein paar positive Beispiele. Wir haben gesagt, natürlich, es ist kritisch zu sehen, wenn Menschen die KI als Freundin sehen. Ich bin oft mit der Frage konfrontiert, was ist denn eigentlich mit KI als Therapie oder Psychotherapeuten?
Gibt's ja auch gut, Untersuchungen dazu.
Viele, gibt's Chancen, natürlich auch Risiken. Aber gerade in solchen Fällen, in Krisengebieten, bei Fluchtbewegungen, wo eben ganz viele Menschen beispielsweise mit posttraumatischen Belastungsstörungen zu kämpfen haben, und die menschliche Unterstützung eben einfach nicht gegeben ist. Ja? Ich meine, wir brauchen ja, also das ist ja selbst im reichen Österreich der Fall. Wir das haben einfach nicht genug.
Nichts, solange wir auf einen Therapieplatz.
Genau, ja. Wir haben die menschlichen TherapeutInnen sind nicht da. Man wartet ewig lange, es kostet viel. Mhm. So, und jetzt, wenn wir uns das im Extrem, in der Extremsituation von Menschen in Krisengebieten auf der Flucht anschauen, dann hat es gerade rund um die Fluchtbewegung 2015 schon ganz gute Ansätze gegeben, wie auch KI-Chatbots. Mhm. Zur Unterstützung, ja, von Menschen mit Belastungsstörungen, mit depressiven Zuständen benutzt werden kann. Mhm. Und nämlich mit dem Vorteil natürlich in allen Sprachen, die dann auch gebraucht werden, ja. Und dann ist oftmals das Motto besser Chatbots, ja, der gut programmiert wurde oder gut trainiert wurde, als nichts. Und das hat vielen Menschen geholfen, das sind ganz tolle Best Practices auch entwickelt worden.
Vor allem
worden,
auch in deiner Sprache, was man nicht unterschätzen sollte, die Sprachbarriere.
Absolut.
Die massiv sein kann. Und gerade in Notsituationen wird sie noch größer, als sie eh schon ist, würde ich sagen.
Und einfach da über Chatbots für Menschen in solchen extremen Situationen auch ein Anker, Ansprechpartner oder ein Tool, über das auch kleine Interventionen vermittelt werden können. Ja, was kann man tun? Anleitungen, Zuspruch, damit es den Personen vielleicht ein bisschen besser geht, ist ganz wichtig. Und wenn man das weiterdenkt, würde ich ja sagen, da gibt es auch viel Potenzial im Bereich der Bildung, auch aber auch Schutz von Mädchen und Frauen, ja, dass man einfach über diese digitalen Tools, die eben so wichtig sind auch in diesen Situationen, ja, und die man niemandem absprechen darf. Einerseits auch Gewaltvorfälle leichter melden kann, leichter monitoren kann, Bildungsangebote, was so wichtig ist für die für die menschliche Autonomie.
Da haben wir das schon gesehen, dass in vielen Ländern dann auf einmal digitale Bildungsangebote gekommen sind und dort, wo keine Konnektivität ist, macht man das mit Talking Books, nennt sich das, die keine Konnektivität brauchen. Es gibt also auch eine Reihe an Tools, die man ohne Internet betreiben kann und die auch digital sind. Also da gibt's wirklich viele, viele Sachen. Jetzt wüsste ich gern, wenn Sie so in die nahe Zukunft schauen, 3 bis 5 Jahre, länger traue ich mich nicht einmal zu fragen, wo geht's denn hin? Schauen Sie positiv in die Zukunft. Schauen Sie mit. Ich schaue manchmal so, dass ich mir denke, hoffentlich sehe ich noch das alles, was kommt, weil so viel Spannendes auf uns zukommt.
Ja.
Wie schauen denn Sie?
Ach Gott. Wir befinden uns sicher in einer sehr, sehr spannenden Zeit gerade. Das kann man nicht abstreiten, aber ich verstehe es total, wenn man nicht rein optimistisch in die Zukunft blickt. Ja, also ich glaube, angesichts dessen, was da gerade so in der Welt beobachtbar ist, Sie haben die multiplen Krisen angesprochen, es gibt so viele Kriege, die Klimakrise, ja, auch teilweise rückschrittliche Entwicklungen, gesellschaftspolitisch, ja, wo man es vielleicht gar nicht erwarten würde. Es gibt nach wie vor so viel Hunger auf der Welt. Ja, ich könnte jetzt aus meinem Bereich dazu sagen, Menschen beginnen drüber, sich über KI-Rechte zu unterhalten und wie wir die KIs schützen können und das Wohlbefinden der KIs. Und gleichzeitig, wenn man auf ihr Arbeitsfeld schaut, ja.
Sollte schon das Wohlbefinden der Menschen ins Zentrum stellen.
Wie viel da noch zu tun ist.
Also human-centered AI ist ja irgendwie ein Buzzword.
Ja.
Oder? Also, aber das sollte man auch so sehen. Ne?
Absolut. Also es gibt natürlich wahnsinnig viel zu tun und man kann, glaube ich, nicht immer optimistisch sein jetzt gerade. Gleichzeitig muss ich sagen, ich habe das Privileg, dass ich sehr viel mit jungen Menschen zu tun haben darf. Und wenn ich mir anschaue, natürlich nicht alle, das wäre alles übertrieben zu sagen, ja, aber es gibt so viele meiner Studierenden, ja, die so einen Drive haben, die motiviert sind, was weiterzubringen, die gewillt sind, anzupacken und an einer positiven Zukunft mitzuentwickeln. Das sind dann wieder so Momente, wo ich mir denke, naja, also
wird schon gehen.
Wird schon irgendwie gehen. Die Jungen haben was drauf und bringen hoffentlich was weiter.
Ich finde, das war ein schönes Schlusswort. Ich möchte mich dem anschließen. Ich hoffe, dass unsere Hörer und Hörerinnen Lust bekommen haben, auch in ihre digitale Bildung ein bisschen zu investieren und wirklich ein bisschen hinter die Tools zu schauen. Vielen Dank, Frau Professor Dr. Martina Mara. Sie waren ein ganz wunderbarer Gesprächspartner. Großes Dankeschön auch an unser geschätztes Publikum. Und wir schauen schon, ich schaue auf jeden Fall optimistisch in die Zukunft. Das muss ich mit meinem Beruf. Und ganz optimistisch bin ich, dass wir uns auch nächste Woche hören beim Care in Action Podcast. Alles Liebe.
Danke fürs Zuhören. Das war Care in Action, der Podcast von Care Österreich mit Andrea Barstorff-Hager. Für nähere Informationen zu Care und unseren Projekten gehen Sie auf www.care.at. Dort erfahren Sie auch, wie Sie unsere Arbeit unterstützen können. Dieser Podcast entsteht mit freundlicher Unterstützung von CC Real. Vielen Dank für das Engagement, das diese Gesprächsreihe ermöglicht. Bis zum nächsten Mal.